Sendung. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Die Europäer sind ehemüde, so war ein Artikel in der Tageszeitung Die Welt überschrieben. Darunter war zu lesen, dass immer mehr Paare in Europa das Scheitern ihrer Ehe durchleben. Aber nicht nur die Scheidungszahlen haben sich europaweit verdoppelt in einem Zeitraum von nur 25 Jahren zwischen 1980 und 2005. Zugleich haben auch immer weniger Paare geheiratet. Nur noch jedes vierte Paar. Das ermittelte eine internationale Studie zur Entwicklung der Familie in Europa. Ist es also heute normal, sich nach einigen Ehejahren wieder zu trennen? Sicherlich ist eine Scheidung jedenfalls nichts Ungewöhnliches mehr. Doch ob wir uns daran gewöhnen wollen, das ist natürlich eine andere Frage. Wir fragen heute, wie Ehe gelingen können, statt zu scheitern. Was kann eine Ehe tragfähig machen? Vielleicht erst recht eine Ehe, die man gemeinsam auf die Basis des Glaubens stellt. Darüber sprechen wir heute mit dem Ehepaar Elisabeth und Karl Rutzmoser. Sie sind seit 28 Jahren verheiratet und gehören der Schönstatt Familienbewegung an. Sie stärken ihre Ehe immer wieder durch das Besinnen auf die einmal gegebenen Versprechen. Grüß Gott, Elisabeth Rutzmoser, grüß Gott, Dr. Kaller.
Grüß Gott an alle Zuhörer.
Und noch ein Gast ist bei uns im Studio, als Expertin für die starken Ehen sozusagen. Andrea Hasel ist ebenfalls seit einigen Jahren verheiratet und hat zusammen mit ihrem Mann das Projekt Starke Ehen auf die Beine gestellt. Wie sie damit Familien helfen möchte, die Ehen stark zu machen, darüber sprechen wir mit ihr heute. Grüß Gott, Andrea Hasel.
Grüß Gott.
Zuerst stelle ich Sie vor, Ehepaar Rutzmoser. Sie sind 60 und 55 Jahre alt. Sie haben 4 Kinder, haben Sie mir vor der Sendung erzählt. Die sind zwischen 20 und 26 Jahre alt. 3 Töchter und ein Sohn. Frau Rutzmoser hat Diplom Ökotrophologie studiert und Sie, Herr Dr. Karl Rutzmoser, Sie sind vom Beruf Landwirtschaftsdirektor und arbeiten in der Landesanstalt für Landwirtschaft in der Fütterungsberatung. Jetzt wäre das gleich schon mal meine erste Frage. Ist es da dann manchmal schwierig, Beruf und Familie in Einklang zu bringen, dass vielleicht wegen des Berufs die Familie manchmal zu kurz kommt? Ist das für Sie manchmal eine Schwierigkeit?
Es ist natürlich nicht ganz einfach, eine Arbeit, die man auch gerne macht und in der man durchaus auch aufgeht, hier auch die Anforderungen der Familie mit zu berücksichtigen. Es war bei uns so, dass der Beginn meiner Arbeit an der Dienststelle mit dem Heiraten so in etwa nahe beieinander war. Und da war es zum Beispiel ganz gut, dass ich immer wieder auch mittags heimkommen habe können. Was ich beobachtet habe, ist schon wichtig, dass man die vielleicht auch feinen Zeichen, die die Frau aussendet, jetzt sind die Kinder, jetzt sind wir von der Familie wieder wichtiger als der Beruf, dass man solche Signale auch aufnimmt und dann auch wirklich sagt, ja, also die Arbeit, die wäre ohnehin endlos und da ist es jetzt einfach das Gegebene, einmal daheim etwas zu machen. Was vielleicht ich auch noch gleich sagen kann, es tut mir gut, wenn die Frau es ausdrückt, sie freut sich, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Auch wenn das einmal etwas später als vielleicht geplant ist. Also so, dass es einfach angenehm ist, wenn man nicht mit schlechtem Gewissen nach Hause kommen muss. Also das ist so die beiden Seiten. Also jeder, sowohl der Mann, der im Beruf steht, wie auch die Frau, die eben die Familie vorzugsweise betreut, dass die eben ihren Beitrag dazu leisten soll.
Also Frau Rutzmoser, sind Sie ganz zufrieden mit Ihrem Mann, dass er die Familie nicht zu kurz kommen lässt?
Immer. Wenn ich das Gefühl hatte, jetzt wird es wieder brenzlig, dann habe ich mich eingeschaltet, vehement.
Was waren das für Situationen, wo Sie das Gefühl hatten, dass es brenzlig wird?
Ja, irgendwo hat man ein Gefühl, jetzt brauchen die Kinder mehr den Vater. Und das habe ich dann ausgedrückt und das hat er sich auch zu Herzen genommen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, oder das war für uns auch wichtig, dass ich da auch nicht an eine Wand geredet habe, sondern dass er darauf reagiert hat.
Mhm. Ein Beispiel könnte vielleicht sein, dass in den Zeiten, als dann die Kinder so am Herwachsen waren, ich auf das Amt des Pfarrgemeinderates verzichtet habe, oder auch, dass ich eine Kandidatur zum politischen Gemeinderat nicht angenommen habe. Einfach weil ich gemerkt habe, das wäre für die Familie zu belastend.
Also muss man auf manche Ämter nebenher verzichten, vielleicht auch auf manche Hobbys, auf manche Dinge, die man gern machen möchte, weil man schon sieht, dass Beruf und Familie zwei Bereiche sind, die schon auch den Konflikt teilweise beinhalten. Jetzt sind Sie seit 1980 verheiratet, das sind 28 Jahre. Darf ich jetzt einfach mal so fragen, wenn Sie jetzt da auf die letzten 28 Jahre zurückschauen, würden Sie sagen, eine gelungene Ehe, Frau Rutzmoser?
Mein Mann sagt manchmal, wir sind noch jung verheiratet. Von daher würde ich das bejahen.
Sie, Herr Rutzmoser?
Selbstverständlich. Ich habe es auch nie bereut. Und es ist auch gut, wenn man das dem Partner auch gelegentlich sagt.
Und dann sind wir gleich noch bei der Frage, wann gelingt eine Ehe oder was ist eine gelungene Ehe? Ich glaube, dadurch, dass Sie jetzt solche Elemente schon genannt haben, das Gespräch auch in Konfliktsituationen oder das Bestätigen von den schönen Seiten der Partnerschaft, das gehört sicherlich dazu, Frau Rutzmoser.
Ja, was auch schon herausgekommen ist, dass man auf die Signale des Partners hört. Also man eingeht auf seine Anliegen, auf seine Bedürfnisse und auch die eigenen Anliegen und Bedürfnisse artikuliert, dass man sich da austauscht. Und mit dem Willen, miteinander glücklich zu sein und es miteinander schön zu haben, denke ich, gelingt es dann auch.
Herr Rutzmoser, was gehört dazu?
Vielleicht kann ich hier gleich einfügen, in unserer Schönstatt Familienarbeit gibt es eine Empfehlung oder eine Regel, wir sagen das Ehegespräch. Das sollte also regelmäßig sein. Und eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es ganz gut ist, so einfach zu sagen, jetzt bist du dran. Du kannst jetzt erzählen, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Und der andere hört zu, kann vielleicht einmal nachfragen, aber er sollte keine Erwiderung oder Gegenrede da einbringen. Auf diese Art und Weise haben wir gemerkt, dass dann auch Themen leichter zur Sprache kommen, wenn man sich so in einer gewissen Weise warm geredet hat, dann kann man dann auch etwas unangenehme Dinge leichter in so ein Gespräch einbringen. Mhm. Also wir haben das als ganz gut empfunden, dieses jetzt bist du dran und danach eben der andere. Mhm.
Also einfach so Regeln, die man sich selber vorgibt, damit das Gespräch konstruktiv wird und das, was rauskommt. Gerade dann, wenn es konfliktträchtige Dinge zu besprechen gibt, da wären wir auch schon beim Punkt Krisen. Familie Rutzmoser oder Krisenphasen sind ja für viele Paare, da sind zumindest die Statistiken einer Meinung, dass ja zwischen dem fünften und dem sogenannten verflixten siebten Jahr für viele Paare also eine schwierige Phase ist. In diesen Zeiten trennen sich viele Paare wieder. Haben Sie mal eine Durststrecke durchlebt?
Also eine Durststrecke in dir. So im klassischen Sinn ist uns nicht bewusst, was du sagst, dass die Zeit des Hausbaus sehr anstrengend war. Ja. Also kleine Kinder, ich war oft am Bau unterwegs und selbstverständlich die berufliche Arbeit genauso. Und dass eben hier es schwierig war, die Zeit zu finden, die wir einfach brauchen, um eben die Gemeinsamkeiten wieder zu stärken, immer wieder zu stärken.
Mhm. Ja, also ich würde dem genau beipflichten. Also direkte Durststrecke hatten wir nicht. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Konflikte, weil wir nicht zwei identische Menschen sind, sondern jeder hat seine eigenen Vorstellungen. sein eigenes Temperament und seine eigene Herkunft. Und da gibt es halt immer auch unterschiedliche Meinungen. Und die muss man austauschen. Also das Gespräch ist einfach bei uns ganz wichtig. Und darum, glaube ich, war auch diese Zeit, die belastendste war in unserer Ehe, also der Hausbau, die Zeit, wo wir einfach am wenigsten Zeit hatten, uns auszutauschen, also Gespräche zu führen. Und das ist dann das Schwierige.
Also der Hausbau war eine Phase, der vielleicht die Ehe auch manchmal auf eine Belastungsprobe gestellt hat. Wie ist das mit den Kindern? Also für viele Paare ist sicherlich auch das Aufziehen der ersten Kinder eine schwierige Phase. Da muss man ganz plötzlich Erziehungsfragen klären. War das bei Ihnen schwierig oder war das mehr eine frohe Zeit, Frau Rutzmoser?
Insgesamt war es natürlich eine frohe Zeit und es kommt immer mehr raus, als man reinsteckt. Natürlich gibt es auch da unterschiedliche Meinungen, aber jetzt nicht so die großen Unterschiede.
Zumindest im Nachhinein haben wir uns überlegt, dass es ganz wichtig ist, dass der Vater in der Erziehung auch seine Rolle spielt. Es ist sehr leicht, oder für einen Mann ist es oft leicht, sich hinter dem Beruf zu verstecken und die ganze Erziehungsarbeit der Frau zu überlassen. So, dass gerade in der Zeit, wenn dann die Kinder am Heranwachsen sind, dass dann die Frau sich echt alleingelassen fühlt. Und da haben wir eben auch versucht, dass dann eben der Mann, dass ich auch meinen Beitrag dazu liefere. Ein Beispiel ist auch, dass meine Frau immer versucht hat, wenn es wichtige Entscheidungen sind, da müssen wir zuerst einmal den Papa fragen. Manchmal kann das auch das Element haben, man gewinnt etwas Zeit und man hat dann auch selber etwas Zeit, eine Frage gründlicher zu überlegen.
Also mit der Zeit haben Sie auch durch die Erfahrung mit 4 Kindern einiges gelernt, wahrscheinlich für Sie und für Ihre Erziehung, wie Sie dann ja richtig mit den Kindern umgehen konnten und sich als Eltern da irgendwo durchsetzen konnten. Nun, wenn wir jetzt nochmal auf diese Zahlen schauen, die ich am Anfang genannt habe, diese Scheidungszahlen, mehr als 200.000 Paare trennen sich, verheiratete Paare lassen sich scheiden vor deutschen Gerichten in jedem Jahr. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Familie Rutzmoser, wo sehen Sie Ursachen für so viele Scheidungen?
Ich glaube, grundsätzlich gibt es so viele Ursachen, wie es Scheidungen gibt. Aber es gibt vielleicht doch einige Strömungen, die sich ungünstig auswirken. Ein Punkt könnte sein, dass wenn die Frau und der Mann berufstätig sind, dann muss Familie gemanagt werden. Und das tut der Familie nicht gut, weil Familie ist mehr als nur Management. Also der ruhende Pol fehlt dann oft, wenn man sich nur die Türklinke in die Hand gibt, damit die Kinder eine Betreuung haben, aber eben dann das Paar auch zu kurz kommt. Das fehlende Gespräch, es ist schon herausgekommen, wie wichtig uns auch einfach das Gespräch ist. Das fehlende Gespräch, auch das Sprechen können miteinander, ist wohl oft auch Ursache. Oder dass die Mann und Frau unterschiedlich sind und diese Unterschiedlichkeit als störend empfinden und nicht als Chance. Also, dass man das einfach nicht gelernt hat oder nicht kennt, dass manche Dinge der Mann einfach anders macht, als die Frau anders empfindet. Und an solchen Fehlinterpretationen kann dann auch die Gemeinsamkeit scheitern.
Sie haben jetzt das Beispiel mit der Berufstätigkeit gebracht, dass es für viele Paare dann nochmal eine zusätzliche Belastung ist oder nochmal weniger Zeit ist für die Kinder, wenn die Frau nochmal berufstätig ist. Sie selbst sind Diplom-Ökotrophologin und waren aber dann irgendwann daheim bei den Kindern. War das eine bewusste Entscheidung, lieber zu Hause zu bleiben?
Anfangs mit den Kindern, also ich wollte bei den kleinen Kindern auf alle Fälle daheim bleiben. Weil ich es selbst erlebt habe, wie gut es tut, wenn man von der Schule heimkommt und es ist die Mama daheim. Das wollte ich auch meinen Kindern bieten. Aber ich habe natürlich auch immer geliebäugelt mit dem Beruf. Und irgendwann, nachdem ich drei kleine Kinder hatte und nebenbei so eine ganz kleine Tätigkeit noch hatte und dabei ich immer krank war und das Kind, das Jüngste, immer krank war, und wir haben uns immer so Ping-Pong diese Krankheiten zugespielt, also Mittelohrentzündung und Stirnhöhlenentzündung, da habe ich den bewussten Entschluss gefasst, daheim zu bleiben. Und dann sind wir gesund geworden und von daher ist mir das auch Bestätigung, dass es das Richtige war für uns.
Da komme ich vielleicht gleich noch zu Andrea Hasel. Sie waren auch berufstätig, bis Sie ja wegen dem ersten Kind zu Hause geblieben sind, angestellt bei der Stadt München. Ist da schon eine Entscheidung gefallen? Wahrscheinlich jetzt nach dem zweiten Kind noch nicht.
Ja, also ich habe mir immer gedacht, ich wäre jeder Erzieherin neidisch, wenn sie das erste Lächeln meines Kindes mitbekommt oder die ersten Schritte oder die ersten Worte oder sowas, das möchte ich selber. Also ich habe für mich auch gesagt, ich möchte meine Kinder selber sehen, wenn ich mich bewusst mit meinem Mann für Kinder und vielleicht auch für mehr als ein Kind entscheide, dann möchte ich die auch selber prägen, selber großziehen, selber erleben. Also von dem her habe ich mich schon bewusst, zumindest die ersten Jahre, gegen den Beruf entschieden.
Kommen wir vielleicht nochmal ganz grundsätzlich auf die Frage der Lebensform, der Form der Partnerschaft zurück. Viele Paare wollen heute nicht mehr heiraten. Andrea Hasel, ihr seid ein relativ junges Paar, Sie sind 33. Jeder weiß, wie schnell eine Ehe in die Brüche gehen kann. Vielleicht heiraten deswegen viele gerade in dem Alter auch nicht mehr. War es bei euch eine bewusste Entscheidung für die Ehe?
Ja, wir wollten beide Kinder haben. Und dann wäre mir persönlich viel zu unsicher gewesen, ohne Trauschein, sage ich mal, Kinder in die Welt zu setzen und mal zu schauen, wie es geht. Für mich, da wir beide auch gläubig sind, wir wollten von Anfang an einfach auch den Segen der Kirche und auch die Hilfe von oben, sage ich mal, dass wir einfach sagen, wir entscheiden uns jetzt bewusst füreinander und somit auch gegen andere Partner.
Das wäre jetzt noch die Frage an Sie, Ehepaar Rutzmoser. Warum ist es für Sie wichtig? Also das Thema Treue ist natürlich wichtig in der Partnerschaft, Frau Rutzmoser. Vielleicht können Sie sagen, warum war für Sie klar, Sie wollen nur diesen einen Mann heiraten und ihm treu sein?
Also zu unserer Zeit war es vielleicht auch noch ein bisschen einfacher oder selbstverständlicher. Also für uns war es auch selbstverständlich, dass wir auch kirchlich heiraten. Da haben wir eigentlich nie darüber uns unterhalten müssen, weil wir auch aus dem Glauben heraus gelebt haben. Und man kann ja nicht einen Teil dann aus dem Glauben ausschließen. Also wir wollten dann ganz natürlich auch unseren Weg zu zweit auf Gott bauen und Gott in unsere Ehe hereinnehmen. Und es ist auch so, dass das Leben schöner macht, einfach aus dem Glauben oder mit dem Glauben kirchlich verheiratet zu sein. Es hebt die Würde von Ehe und Familie von jedem Einzelnen in der sakramentalen Ehe und es macht das Leben auch leichter. Und von daher war es für uns eigentlich ganz selbstverständlich.
Herr Rutzmoser.
In der Ehe, bei der Trauung, verspricht man ja auch Treue. Das heißt ja, du bist der Einzige, du bist der Wichtigste. Und wenn man dann treu lebt, auch den Anfechtungen widerstehen kann, dann schenkt das Verlässlichkeit und Sicherheit. Man kann sich dann geborgen fühlen und darauf kann ich bauen. Ich kann eine Familie darauf bauen, ich kann dann auch ein Haus bauen und ich kann das Leben darauf bauen. Und ich habe dann eben ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich brauche nicht zweifeln. Wir denken ja auch, wenn wir den Entschluss getroffen haben zu heiraten, dann steht nach unserer Überzeugung der Herrgott dahinter und ich brauche dann nicht mehr fragen, war das vielleicht doch die richtige oder hätte es vielleicht doch noch eine bessere gegeben oder was immer. Diese Frage, die ist einfach, die stellt sich gar nicht.
Gemeinsam sind wir stärker, was Ehen haltbar macht. Darüber sprechen wir heute mit Elisabeth und Karl Rutzmoser. Sie sind Mitglied bei der Schönstatt Familienbewegung und Andrea Hasel ist unser Studiogast vom Projekt Starke Ehen, was helfen kann, damit die Liebe nicht erlischt, damit die Ehe immer wieder neu mit Leben erfüllt wird. Darum geht's gleich hier bei Radio Horeb. Sie hören Radio Horeb, Sendung geht es heute um das Thema Gemeinsam sind wir stärker, was Ehen haltbar macht. Darüber sprechen wir mit dem Ehepaar Elisabeth und Karl Rutzmoser. Sie sind seit 28 Jahren verheiratet und sie sind seit 1991 Mitglied im Familienbund der Schönstadtbewegung. Herr Rutzmoser, können Sie ein paar Worte sagen zur Schönstadtbewegung?
Die Schönstadtbewegung ist 1914 von Pater Kentinich gegründet worden in Schönstadt. Das ist ein ehemaliges Kloster in Fallendar bei Koblenz. Diese Bewegung, begonnen mit einer Gruppe von Schülern, hat sich ausgedehnt auf alle Stände mit verschiedenen Formen der Bindung. Es sind auch Schwestern und Patres dabei.
Und was ist nun der Familienbund bei der Schönstadtbewegung, Frau Rutzmoser?
Der Familienbund ist ein Zweig aus der Schönstadt-Gemeinschaft. Es ist eine internationale Gemeinschaft. Wir in Deutschland sind also deutschlandweit organisiert und es gibt monatliche Gruppentreffen und jährlich eine Familienwoche ist. Das ist so das Wesentliche. Es ist eine verbindliche Gemeinschaft, also nicht eine frei, die man dazu gehen kann und wieder weggehen, sondern man geht einmal dazu und bleibt dabei. Und wir leben die ganz normale schönstädtische Spiritualität. Das ist uns wichtig, das Liebesbündnis, der Bezug zum Heiligtum. Pater Kentenich als Vater und Gründer mit seiner Pädagogik. Ziel dieser Gemeinschaft ist, Lebenshilfe zu geben, dass wir uns als Familien gegenseitig stärken, dass wir von der Spiritualität her Stärkung bekommen auch, dass wir als Familien unseren besonderen Auftrag von Gott her erkennen. Wäre so das Ziel.
Und wie hilft Ihnen die Mitgliedschaft beim Familienbund jetzt ganz konkret für Ihre Ehe, für Ihre Familie?
Das Zusammensein in den Gruppen zum Beispiel oder in den Kursen. Das sind also dann mehrere Gruppen, die sich zu einem Kurs zusammengefunden haben. Am meisten ist eigentlich der Lebensaustausch. Pater Kentenich sagt einmal, Leben entzündet sich am Leben. Und das Beispiel anderer Familien steckt einfach an, wenn es gelungen ist. Also die gelungenen Lebensbeispiele, da befruchtet man sich gegenseitig. Jeder bringt ja Schätze mit sich. Und da ist dann dieser Austausch da, das ist eigentlich das, was am meisten weiterhilft.
Jetzt wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten, was Ehen tragfähig macht, was die Ehe stabil macht und mit Leben erfüllt. Sie beide, Frau Rutzmoser und Herr Rutzmoser, machen das, indem sie sich immer wieder an ihr Eheversprechen erinnern. Dieses Eheversprechen gehört ja zur Trauung, den Text hat jeder schon bei der Hochzeit gehört, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Familie Rutzmoser, erinnern Sie sich noch an den Moment, wo Sie dieses Versprechen gegeben haben?
Das durchaus, weil in der Feier nachher wurde mir dann vorgehalten, dass ich hier einen Spicker herausgezogen habe, was ich ansonsten im Studium und in den Prüfungen nicht getan habe.
Ja, also dieses Versprechen ist eine Herausforderung und muss im alltäglichen Leben einfach eigentlich täglich durchbuchstabiert werden. In kleiner Münze praktisch. Dem wird man natürlich nicht immer gerecht, aber irgendwie so als Ideal, als Leitfaden auch, ist das, denke ich, schon ein Wegweiser für uns.
Hat er es richtig gemacht, Ihr Mann, damals im Trauungsgottesdienst?
Ja, also wir haben dann, glaube ich, das Richtige gesagt. Ja.
Also damit es kein leeres Versprechen bleibt, muss man diese einzelnen Elemente dieses Versprechens immer wieder einlösen. Und zwar alle Tage, das verspricht man ja, ich will dich lieben und achten und ehren alle Tage meines Lebens. Frau Rutzmoser, wie kann man das Versprechen wieder einlösen?
Das Versprechen beginnt, ich nehme dich an als meinen Mann oder als meine Frau. Das ist dieses Annehmen. Den anderen einfach annehmen, so wie er ist. Mit seinen Fähigkeiten, auch mit seinen Schwächen, mit seinen Eigenarten. Ich glaube, es ist eine große Sehnsucht eines jeden Menschen, dass er angenommen wird, so wie er ist. Und sich darum zu bemühen, das ist schon mal eine große Herausforderung auch.
Darf ich jetzt ganz neugierig fragen, welche Eigenheit bei Ihrem Mann Ihnen erstmal schwer gefallen ist, die anzunehmen?
Jede Eigenschaft hat ja positive und negative Seite. Die große Geduld meines Mannes habe ich sehr geschätzt. Ja. Aber manchmal ist auch eine große Geduld oder große Langmut kann auch jemanden nervös machen.
Ja.
Sag jetzt mal.
Herr Rutzmoser, wie geht's Ihnen damit?
Also ich habe mit meinen Eigenheiten ja keine Schwierigkeit, oder die kleineren Schwierigkeiten zumindest. Eben, ich versuche es auch in der die positive Seite dieser Münze zu sehen. Ich habe gerade einmal eine Geschichte gelesen. Jeder Mensch hat gute Seiten, man muss nur die guten Seiten entsprechend herblättern.
Das ist ja vielleicht auch die Kunst in der Ehe, oder? Dass man den anderen also da, wie soll ich sagen, seine guten Seiten sieht und ihn da annimmt, wo man ihn besonders schätzt.
Ja, und wir machen das auch oder haben das gelegentlich schon gemacht, einfach mal aufzuschreiben, das schätze ich an dir. Eine Liste, was einem gefällt am anderen. Es tut manchmal sehr gut.
Bei wem war die Liste
und
länger?
Vielleicht, dass man es dem anderen gibt.
Was, wir haben das nicht abzeichnet.
Weiß ich, ja. Kann ich nicht sagen.
Da kommt es nicht so drauf an, gell? Wie geht's weiter mit dem nächsten Punkt, mit dem Lieben, Frau Rutzmoser? Was heißt das für Sie jetzt im Alltag? Wie kann man dieses Lieben einlösen?
Ich will dich lieben, heißt eigentlich, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte dich glücklich machen. Wir haben als Trauspruch gewählt, seine Freude in der Freude des anderen finden, das ist das Geheimnis des Glücks. Und das einem auch immer wieder bewusst zu machen, dass man sich mitfreut, wenn es dem Partner gut geht. Das ist, glaube ich, auch eine Lebenskunst, um selbst glücklich zu werden.
Ich muss natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten, dass ich aufpasse, dass ich mich nicht allzu sehr gehen lasse, dass ich auch meinen Egoismus beschränke. Und das ist jeden Tag eine neue Aufgabe. Und man erlebt auch immer wieder, dass es nicht Besitz ist, dass es immer wieder eine neue Aufgabe ist.
Frau Rutzmoser, Sie haben jetzt gesagt, die Freude in der Freude des anderen wiederfinden. Heißt das zum Beispiel dann, dass Sie Ihren Mann mal mit seiner Leibspeise überraschen?
Ja, und das lässt er sich auch gerne. Also da kann ich mich ziemlich gut entfalten.
Und es, von meiner Seite ist es dann auch wichtig, das auch anzuerkennen.
Ja.
Und damit die Freude zurückzugeben.
Was ist Ihre Leibspeise, Herr Rutzmoser?
Da gibt es sehr viel.
Alles Süße.
Aha.
Kuchen oder Aufläufe oder Süßspeisen.
Ja. Mhm. Herr Rutzmoser, das Versprechen, sich zu achten, wie lösen Sie das ein im Alltag?
Zu achten heißt, du bist mir wichtig. Du bist der wichtigste Mensch. Auch du bist mir wichtiger als der Chef am Arbeitsplatz, auch wichtiger als die Arbeit oder der Verein oder der Pfarrgemeinderat oder wo immer man sich auch ansonsten durchaus ehrenhaft verdient machen kann. Also ich schätze den anderen hoch und ich halte viel von ihm. Ich sehe eben seine guten Seiten und schaue, dass ich eben ihn, ja, das, die Goldkörner in ihm finde und entdecke.
Kann man sagen, das bewährt sich dann auch schon im Ehegespräch, wie Sie es vorher beschrieben haben? Also wenn man den anderen achtet, dann lässt man ihn ausreden, dann will man jetzt wirklich erstmal genau hören, was er für einen Standpunkt hat.
Ja. Das wäre auch so ein Beispiel, ja.
Zum Eheversprechen gehört noch das Ehren. Das ist ja ein Begriff, der jetzt heute eigentlich nicht mehr sehr modern ist. Frau Rutzmoser, was heißt der für Sie?
Ehren heißt eigentlich Ehrfurcht haben. Im Partner ein Geschöpf Gottes sehen oder den Gedanken Gottes. Und auch ein Geschenk für mich. Also mein Partner kommt von Gott und darum kann ich Ehrfurcht haben von ihm. Gott grüßt mich durch ihn. Ehren beinhaltet für mich dann auch, dass ich eine gewisse Geschlossenheit der Ehe berücksichtige. Ich plaudere nicht intime Sachen oder Sachen, die den Partner irgendwie verletzen könnten oder niedermachen, erzähle ich nicht an Dritte weiter. Das bleibt in der Geschlossenheit der Ehe. Es geht auch so weit, das erzähle ich auch nicht an der besten Freundin und auch nicht den Eltern, sondern wir machen unsere Probleme auch oder machen wir selbst aus, soweit es überhaupt geht.
Also Karl und Elisabeth Rutzmoser machen sich jedenfalls Gedanken, wie sie ihr Eheversprechen jeden Tag erneuern können. Andrea Hasel, Sie haben jetzt zugehört. War das auch irgendwie ein guter Impuls jetzt für die eigene Ehe?
Ja, auf alle Fälle. Ich finde immer, man kann von Ehepaaren, die schon so lange verheiratet sind und auch so ein Wissen haben oder sich selbst schon so mit Ehe beschäftigt haben, viel lernen und viel abschauen und kriegt dadurch auch wieder mehr Lust auf Ehe und mehr Lust, eigene Konflikte vielleicht manchmal anzugehen oder ja, Ehe wieder mehr zu leben.
Eigentlich könnte man doch sagen, jetzt gerade als jüngerer Mensch, das sind alles so hohe Ideale, ich will dich lieben, achten und ehren. Ist es nicht eigentlich eine Überforderung, dieses Versprechen?
Ich denke, es ist von Anfang an ein hoher Anspruch, aber ich denke mir, dass man ja versuchen kann, dem gerecht zu werden. Und vor allem als gläubiger Mensch, mit Hilfe Gottes, dass man es nicht alleine schaffen muss. Und dafür versuchen wir mit unserem Projekt ja auch alles zu tun.
Wir haben jetzt schon mal ein bisschen über das Gespräch und die Rolle des Gesprächs in der Partnerschaft gesprochen. Familie Rutzmoser, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erklären, wie das so abläuft. Worüber spricht man denn da oder in welchen Abständen nimmt man sich denn Zeit für so ein Gespräch, Herr Rutzmoser?
Eigentlich ist so eine gewisse Regel wöchentlich eine Stunde, wobei wir das nicht ganz, streng kalendarisch nehmen. Was sich bei uns gut bewährt hat und was wir ganz gerne machen, dass wir einfach spazieren gehen und im Gehen unsere Fragen austauschen. Gerade am Sonntagnachmittag haben wir ohnehin das Bedürfnis, etwas Bewegung, etwas ins Freie zu gehen und da bietet sich hier so ein Gespräch direkt an.
Wie läuft das ab, Frau Rutzmoser?
Also grundsätzlich gilt, dass man das Gespräch in einer guten Atmosphäre führt, dass man einen angenehmen Rahmen schafft dafür und nicht jetzt so im Grimm, sondern mit einer gewissen Gelassenheit, dass man auch den Partner dann sprechen lassen kann und sagen lassen kann, was ihm vielleicht nicht so passt oder taugt. Es gibt ja nicht immer Konflikte. Also ist nicht jedes Ehegespräch ist jetzt ein problematisches Gespräch, sondern man tauscht sich auch über andere Dinge aus, wie es in der Arbeit war oder mit den Kindern, was es jetzt wieder gibt oder sonstige Pläne. Aber es soll einfach auch der Raum gegeben sein, dass wenn so quasi ein Konflikt im Anmarsch wäre, dass der gleich von Anfang an irgendwie ausgeräumt werden kann.
Eine gute Hilfe ist auch, den anderen am eigenen Leben teilhaben zu lassen. Also beispielsweise, dass ich, wenn auch nicht Einzelheiten, aber so doch versuche, das, was so in der Arbeit los ist, dass die Frau das in etwa mitbekommt. Oder umgekehrt, meine Frau ist etwas stärker im Lebensrecht, in der Lebensrechtsbewegung tätig, dass ich das auch mit aufnehme und mittrage.
Dass man sich dafür interessiert, was der andere macht.
Ja.
Mhm. Andere Familien erzählen, sie trinken ein Gläschen Wein am Abend und tauschen sich da aus. Es hat sich da schon der Name Gesprächswein herausgebildet. Andere gehen zur Pizza essen. Das gestaltet jede Familie so, wie es für sie genau passt. Und das ist dann auch richtig. Mhm. Es gibt also nicht eine strenge Form, sondern jede Familie muss das finden, was ihr angenehmsten ist, was ihr am besten sprechen kann. Manche machen es beim Spülen. Tätigkeit nebenbei kann manchmal eine gute Ablenkung sein, dass man sich nicht anschauen muss, wenn man manche Dinge erzählt. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm.
Sich nicht anschauen, das will man ja vielleicht auch manchmal, wenn es wirklich einen Streit gab. Sie haben jetzt schon gesagt, man sollte also so ein Gespräch nicht unbedingt im Grimm beginnen. Stichwort Versöhnungsbereitschaft. Frau Rutzmoser, wie haben Sie das jetzt in Ihrer Partnerschaft gelernt, sich zu versöhnen?
Ich kann mich erinnern, dass ich früher, wenn ich mich über irgendetwas geärgert habe, ich habe das dann versucht, so durchzuspielen oder mich im Innern schon auszuschimpfen. Habe so im Geiste schon alle Vorwürfe losgeworden. Und als dann mein Mann daheim war, dann war das irgendwie schon verpufft, das meiste. Und dann habe ich auch schon ein bisschen klarer gesehen, dass also das so dramatisch oder extrem dann nicht ist. Also so das Erste habe ich mir selbst schon mal für mich so von der Seele geredet. Das war so unbewusste Methode, die ich da angewandt habe.
Also ohne Zuhörer die Vorwürfe ohne schon Zuhörer. Mal loswerden.
Genau, innerlich alle Vorwürfe habe ich da meinem Mann schon vorgeworfen, so für mich. Und dann war schon irgendwo so das erste Pulver verschossen. Und dann konnte ich ihn schon anders empfangen und auf ihn mehr eingehen auch, auf seine Begründung.
Herr Rutzmoser.
Vielleicht kann ich eine kurze Begebenheit aus unserer damals jungen Ehe noch bringen. Da hat es auch irgendwie mal eine Meinungsverschiedenheit gegeben. Ich weiß nicht, was hast du oder ich war da verschieden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe mir vorgenommen, wenn es einmal irgendwie rauchen sollte, dann möchte ich mir rausnehmen, dass ich mit dem Rosenkranz beten beginne. Meine Frau hat gesagt, das hat sie zwar gar nicht mitbekommen, aber wir sind dann einfach spazieren gegangen und haben da gebetet und auf dem Weg. Und was so nett war, ein Bekannter hat uns beobachtet und hat gemeint, ui, ist das nett, so ein vertrautes Paar, und hat den Hintergrund nicht mitbekommen.
Und Sie haben gebetet, um eigentlich ja den...
Einfach bei dieser Tätigkeit, bei diesem Beten, da verraucht einfach auch das, und wenn einfach auch eine gewisse Zeit vergeht, dann merkt man dann oft, ganz so dramatisch war es doch nicht. Also dass man auch die zum Beispiel materielle Dinge nicht wichtiger nimmt, als sie wirklich sind.
Also das gemeinsame Gebet kann sicherlich helfen, ja Versöhnung in der Ehe wieder möglich zu machen oder Konflikte wirklich im Rahmen zu halten. Vielleicht kann das auch ein Tipp sein beim Projekt Starke Ehen. Das wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen hier in der Sendung bei Radio Horeb heute zum Thema Gemeinsam sind wir stärker, was Ehen haltbar macht. Sie hören Radio Horeb. Gemeinsam sind wir stärker, was Ehen haltbar macht. Das ist heute unser Thema. Man könnte auch besser sagen, vielleicht, was Ehen stark macht. Das ist das Anliegen von Andrea und Paul Hasel. Paul Hasel war einige Jahre bei Radio Horeb Redakteur, und auch Andrea Hasel hat lange Jahre für viele Sendungen ehrenamtlich ihren Einsatz geleistet. Andrea Hasel, Sie sind 33 Jahre alt, seit 3,5 Jahren verheiratet und haben 2 Kinder, 2,5 und 1 Jahr alt. Andrea Hasel, was ist das Projekt Starke Ehen?
Also das Projekt Starke Ehen ist ein Sonntagnachmittagprogramm, das einmal im Monat hier in München stattfindet, in der Innenstadtpfarrei. Und wir möchten mit einem Programm, das sich zusammensetzt aus Vorträgen, Anbetung, Lobpreis, Heiliger Messe, Angebot zur Beichte, also aus verschiedenen Elementen, einfach Ehepaare eine Auftankstation im Alltag bieten.
Das Projekt Starke Ehen in München mit seinem Programm, wie ist das Ehepaar Hasel draufgekommen, das ins Leben zu rufen?
Also wir haben im eigenen Bekanntenkreis Ehen scheitern sehen. Wir haben im eigenen Bekanntenkreis Ehen miterlebt, da wo man sagen würde, da machen sich die Ehepaare über Jahre das Leben sehr schwer. Wir haben aber auch Ehepaare kennengelernt, wo wir gedacht haben, wow, wenn das Ehe ist, dann wollen wir das auch. Ich war mal in einer Messe, da wurde die Erneuerung des Eheversprechens auch schon für junge Ehepaare angeboten. Und da wurden dann alle aufgefordert, sich hinzustellen, sich anzuschauen und einfach das nochmal nachzusprechen und sich bewusst zu machen, was habe ich denn da eigentlich versprochen. Und da war plötzlich so ein Gefühl in diesem Gottesdienst, dass ich mir dachte, wow, ich habe damals meinen Mann noch nicht gekannt, aber ich dachte mir, doch, eigentlich möchte ich gern heiraten. Und als wir dann verheiratet waren, haben wir gedacht, ja, wir kommen beide aus, was weiß ich, Jugendarbeit, Radio Horeb, viel aus christlichen Kreisen. Nun hatten wir ganz schnell ein kleines Mädchen und haben uns dann gedacht, gut, wo können wir denn mit einem kleinen Mädchen hingehen? Wo können wir denn was für unsere Ehe tun? Dann haben wir angefangen zu suchen, haben ein bisschen bei Schönstatt geschnuppert, haben bei anderen geschnuppert und haben dann gesagt, was wir gerne hätten, das gibt es so noch nicht. Wir würden es gerne ausprobieren als Projekt, einfach 7-mal und haben einfach mal angefangen.
Also sowas gibt's oder gab es auch noch nicht bei den kirchlichen Angeboten, denn auch bei den Ordinariaten in Bistümern gibt es ja durchaus Stellen, die sich um Ehepaare kümmern.
Ja, also wie gesagt, wir sind auf sehr, sehr viele Angebote getroffen, aber oft muss man jemand kennen, der jemand kennt, der jemand kennt, dass man eine Einladung bekommt. Oder es gibt nur einzelne Teile oder man muss in einer Gemeinschaft eben, sagen wir mal, bei Schönstatt in den Familienbund gehen, dass man da ein tieferes Angebot bekommt. Und wir hätten gerne etwas gehabt, wo man sich erstmal orientieren kann, wo man alles, was die katholische Kirche an Unterstützung für die Ehe bietet, also zum Beispiel die ganzen Sakramente bekommt und was aber auch zum Beispiel gerade mit kleinen Kindern auch machbar ist.
Welche Sakramente sind denn für die Ehe nutzbar zu machen aus der Kirche?
Also zum Beispiel die Heilige Messe zu besuchen mit kleinen Kindern ist manchmal sehr spannend. Also haben wir gesagt, Heilige Messe hätten wir gerne. Dann ein Angebot zur Beichte. Also ich konnte mit kleinen Kindern einfach dann schwieriger in München beichten gehen. Da habe ich meinen Ehemann dabei und kann dann einfach auch mal beichten gehen. Wir haben dort eine Anbetung oder Lobpreis. Das konnte ich so mit kleinen Kindern auch nicht. Genau, und dann zum Beispiel jetzt beim nächsten Mal, wo wir uns treffen, bieten wir auch die Erneuerung des Eheversprechens an für Paare jeden Alters und Paare, egal wie lange sie verheiratet sind, auch Leute, die vielleicht erst ein Jahr verheiratet sind. Einfach, wir vergleichen es immer so ein bisschen, bei Priestern gibt es diesen Gründonnerstag, wo Priester einfach ihr Versprechen erneuern oder ihre Priesterschaft erneuern. Mhm. Und für Ehepaare gibt es sowas meistens erst nach 25 Jahren, wenn man die 25 Jahre schafft. Und wir haben uns aber gedacht, wie wir es auch gerade gehört haben, ist es so wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, ich will dich lieben, ich will dich achten und ich will dich ehren. Was heißt denn das? Das habe ich dir versprochen. Mhm. Also das möchte ich im Alltag umsetzen. Und das wollen wir da jetzt einfach mal machen, dass sich die Leute, dass wir uns auch daran erinnern können, immer wieder. Das Versprechen einfach erneuern.
Wer wird da über das Eheversprechen sprechen?
Also wir haben, unser Programm beinhaltet ja immer einen Vortrag. Der Vortrag beim nächsten Termin am 20.04. ist, ich sage wieder Ja zu dir, vergeben ein Segen. Das heißt, es geht zuerst einmal darum, im Miteinander gibt es immer wieder Konflikte, Streit, Verletzungen. Und wie gehen wir dann damit um? Können wir manche Dinge ertragen oder können wir sie auflösen? Es ist ja oft so, wenn die Verliebtheit geht und die Auseinandersetzungen beginnen, denkt man, oh, jetzt ist was schiefgelaufen. Aber das stimmt nicht. Es muss die Verliebtheit im ersten Moment mal gehen, damit Liebe und Vertrauen überhaupt wachsen können. Und dafür braucht man auch oft den Weg der Vergebung, dass ich einfach wieder zum anderen Ja sage. Auch wenn du mich heute so geärgert hast, okay, wir haben es ausgesprochen und ich sage jetzt wieder Ja zu dir voll und ganz. Und das nicht allein, sondern mit Gottes Hilfe. Und sozusagen nach diesem Vortrag, ich sage wieder Ja zu dir, vergeben ein Segen, geht danach in der Messe der nächste Schritt und ich verspreche dir jetzt wieder ganz neu, ich will dich lieben, achten und ehren. Mhm. alle Tage meines Lebens.
Solche Vorträge sind jedes Mal im Programm fest enthalten. Wer sind denn die Referenten? Wo kommen die her? Was bringen die mit für eine Qualifikation?
Also wir haben uns für jeden Monat ein Referentenpaar eingeladen, das entweder die Schönstattakademie besucht hat, also die Familienakademie in Memhölz, oder die Schule der Liebe in Salzburg gemacht hat. Also entweder Familienassistenten oder Familienreferenten sind, die also eine zweijährige Ausbildung hinter sich haben, ein gemeinsames Thema erarbeitet haben, daraus eben einen Vortrag gemacht haben, und mit diesen Vorträgen laden wir die Personen ein. Wir hatten schon Stark und Schön, Mann und Frau nach Gottes Vorbild. Da waren Bärbel und Josef Weidmann aus Trostberg da. Oder Du bist einfach gut, Christine und Erwin Hinterberger. Gemeinsam sind wir stärker war das Thema beim letzten Vortrag. Da hatten wir Ursula und Herbert Vollmer aus Oberkirch da. Da ging es so ein bisschen um Polarität und Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Da liegt nämlich die Kraft vieler Ehepaare, auch wenn man das im ersten Moment oft nicht entdeckt, wie auch die Familie Lutz-Moser uns gesagt hat, dass man das erstmal entdeckt überhaupt. Beim nächsten Mal eben, ich sage wieder Ja zu dir, vergeben einen Segen. Dann haben wir noch über das Gespräch, damit wir uns verstehen. Laden wir uns noch ein Ehepaar ein oder Herkunftsfamilie, meine und deine Wurzeln unserer Beziehung, auch oft unterschätzt.
Andrea Hassel, soweit also der Einblick in die Themen bei Projekt Starke Ehen. Das Projekt findet man auch im Internet unter www.projekt-starke-ehen.de. Vielleicht, weil wir bald schon auf die Uhr schauen müssen, die Sendezeit geht dem Ende zu. Andrea Hassel, war diese Arbeit im Projekt Starke Ehen, jetzt das Hören dieser Vorträge, vielleicht auch schon Gewinn für die eigene Ehe?
Auf alle Fälle. Wir haben uns die Themen eingeladen, die uns auch interessiert haben und von denen wir bisher schon sehr, sehr profitiert haben.
Komme ich nochmal zu Ihnen, Familie Rutz-Moser. Wir haben uns einiges unterhalten über das Gespräch und über die Erneuerung des Versprechens, wie man es im Alltag einlösen kann. Was würden Sie jetzt sagen, nach allem, auch was wir besprochen haben, Frau Rutz-Moser, was ist denn das Wichtigste, dass die Ehe gelingt, wie Sie es uns jetzt auch erzählt haben, wie es gelingen kann?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man als Ehepaar zusammen eine Zukunftsvision hat. Der Gedanke, dass Gott uns zusammengeführt hat und uns geschaffen hat, so wie wir sind, hat einen Grund. Er hat mit uns ein etwas vor. Und wir in Schönstatt, wir suchen diesen Plan Gottes für uns. Wir nennen es Eheideal. Und dieses Eheideal ist uns ein ganzes Leben lang Aufgabe, es zu suchen und zu verwirklichen, zu diesem Ziel zu gelangen, das Gott für uns gedacht hat.
Das soll jetzt unser Schlusswort gewesen sein zum Thema Gemeinsam sind wir stärker, was Ehen haltbar macht. Unsere Gäste waren Elisabeth und Dr. Karl Rutz-Moser von der Schönstatt Familienbewegung in München. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie da waren. Und auch Andrea Hassel, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in die Arbeit des Projekts Starke Ehen. Ich sage nochmal die Internetseiten dazu, www.projekt-starke-ehen.de. Mein Name ist Ulrich Schwab. Gleich hören wir noch ein Gebet von Elisabeth und Karl Rutz-Moser. Davor sage ich schon mal auf Wiederhören. Alles Gute für Sie. Bitteschön.
Das Geheimnisvolle im Anderen entdecken. Guter Gott, du Gott des Lebens und Quelle jeder Liebe. Wir sehnen uns danach, dass unsere Liebe lebendig bleibt auf unserem gemeinsamen Weg.
Auf diesem Weg wollen wir uns treu bleiben und den Zauber des Anfangs bewahren, als kostbares Geschenk aus deiner Hand.
Wirke in uns, damit wir die Zärtlichkeit nicht vergessen, dankbar bleiben für die Schönheit des Anderen und das Staunen über seine Einzigartigkeit nicht verlernen.
Denn du hast ihn wunderbar geschaffen, und in ihm begegnen wir dir. Amen.